Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Streikende und tanzende Gastarbeiter sind auf den Protestbildern zu sehen, die jetzt im Künstlerdialog im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe einen anderen Blick auf Migrationsgeschichte zeigen. Was Kino im dritten Kriegsjahr erzählt, darum geht es unter anderem beim ukrainischen Filmfestival Berlin. Und wir fragen nach, warum Bayerns Kunstminister Markus Blume die Erben des jüdischen Kunstsammlers Alfred Flechtheim offenbar hin und eine Picasso-Skulptur zurückhält. Zwei Künstler im Dialog, dazu lädt das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe mit seiner immensen Fotografiesammlung immer wieder ein. Diesmal setzt sich die kurdische Künstlerin Pinar Örenci mit den politischen Protestbildern des deutsch-türkischen Amateurfotografen Nuri Musluoğlu aus den 70er und 80er Jahren auseinander. Örenci musste 2016 aus der Türkei fliehen, weil ihr dort wegen Terrorismus der Prozess gemacht wurde und seitdem lebt sie in Deutschland. Ihre Installationen, die auf der Documenta 15 oder in Venedig auch zu sehen waren, greifen oft auf historische Bild- und Soundarchive zurück. Insofern dürften die politischen Fotografien ihres Landsmanns bei ihr richtig aufgehoben sein. Carsten Probst hat sich das Projekt in Hamburg schon angeschaut und er hat auch mit Pinar Örenci gesprochen. Was sind das denn für Protestbilder und vor allem, was hat Pinar Örenci daraus gemacht?
Ja, Frau Gerg, stellen Sie sich ein Bildarchiv aus tausenden Filmen, Fotografien und Sounds vor. Also wirklich ein Bilderschatz, den eigentlich niemand so richtig überblicken kann. Das ist das Bildarchiv von Nuri Musluoğlu und überhaupt daraus einen Erkenntnisgewinn mal zu ziehen. Da brauchen Sie eine fachkundig ordnende Hand. Das war zum einen zunächst das Museum für Kunst und Gewerbe selbst in Hamburg, das einen Teil dieses Archivs in seine Sammlung übernimmt und sozusagen schon mal vorsortiert hat. Aber dann war es eben vor allem Pinar Örenci, die sich dieses Materials angenommen hat und eine große, raumfüllende, installative Bildererzählung daraus gemacht hat, sehr beeindruckend, sodass man als Betrachter tief hineingezogen wird, also in diese Geschichte des türkischen und kurdischen Exils in Deutschland. Die Proteste hier gegen die türkische Militärjunta, die Proteste, die mit sehr viel traditioneller Musik und Heimatkultur durchsetzt waren, aber auch mit sehr viel Unterstützung durch politische Organisationen in Deutschland. Diese Proteste haben eigentlich durch Parteien wie die SPD, durch Gewerkschaften, Kirchen und Amnesty International immer auch eine Antwort sozusagen in der alten Bundesrepublik erhalten in den Institutionen. Und die Bildererzählung, die Örenci daraus macht, zeigt, das beginnt mit der Rückkehr zweier kommunistischer Arbeiterführer aus Deutschland, aus dem Exil in die Türkei in den 80er Jahren, wo sie glaubten, politisch wieder aktiv werden zu können. Stattdessen werden sie dann am Flughafen in Ankara sofort verhaftet. Und dann sieht man immer wieder in den nächsten Einblendungen hier Bilder von politischen Festen, Straßendemonstrationen, Auftritten von Künstlern, Überblendungen zwischen der Türkei und Westdeutschland in den 70er, 80er Jahren.
Aber wenn wir auf das Ausgangsmaterial, was sie hatte, zu schauen, dieser Nuri Musluoğlu, was war das für ein Filmemacher und Fotograf? War er denn auch ein politischer Aktivist?
Also er war in den Mitte der 60er Jahre als 14-Jähriger, also noch als Teenager, mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen, hat hier erst einmal eine Ausbildung gemacht, hat sich dann später aber der politischen Linken zugeordnet, war da auch sehr vielfältig aktiv. Er war damals zum Beispiel SPD-Mitglied, aber auch in vielen Aktivistengruppen dabei. Er sah sich wohl immer auch vor allem eher als Beobachter. Seine Aufgabe war quasi dezidiert, den politischen Protest seiner Landsleute zu dokumentieren. Und Pinar Örenci, die ihn auch in der Türkei getroffen hat, erzählt interessante Dinge über ihn.
Nuri Musluoğlu engagierte sich damals im antifaschistischen Kampf. Er war Mitglied verschiedener politischer Gruppen. Diese Gruppen, so berichtete er mir, seien seine Vorbilder für das Anlegen eines historischen Bildarchivs gewesen. Denn sie hätten alle ihre Aktionen mit Film- und Fotokameras festgehalten und dazu Archive mit historischem Bildmaterial zum Zweiten Weltkrieg und zum Holocaust angelegt.
Ja, also das finde ich doch interessant, Frau Gerg. Diese antifaschistischen Kampfgruppen inspirieren Muslolo eigentlich weniger zur politischen Aktion als zum Archivieren von dokumentarischem Bildmaterial, sozusagen zum Schaffen von Bildgeschichte. Ohne das gäbe es eben diese migrantischen Protestbewegungen in Deutschland in Bild und Ton kaum wirklich sozusagen in dieser Überlieferung.
Es scheint ja so zu sein, als ob in diesem Projekt so ein Bild der alten Bundesrepublik aufersteht nochmal. Aber bestehen da auch Bezüge zur heutigen Migrationsgeschichte, zu heutigen Migrationsdebatten?
Ja, die Bilder haben natürlich so eine Patina, eine Patina auch schon aufgrund des verwendeten Bildmaterials, Super-8-Filme teilweise, zittrig und mit wirklich überbordenden Farben. Das ist aber auch ein wichtiger Aspekt, den Pina Urenci für sich betont. Deutschland ist für die Türken und Kurden, die hier ins Exil gingen, das Land der freien Rede. Deswegen kam auch sie selbst nach Deutschland. Und dieses Bild zeichnen eben auch die Archivaufnahmen von Muslolo. Die Bundesrepublik bietet den Exiltürkinnen und Türken und den Exilkurdinnen und Kurden die Möglichkeit, die Zensur, die Propaganda der Militärdiktatur in der Türkei zu unterlaufen und die Unterdrückung verschiedener Kulturen in der Türkei anzuprangern. Zugleich wirft es einen Blick auf die frühen Migrationsdebatten in Deutschland, wo dieser liberale Traum vom freien Deutschland aus Sicht Urencis dann eben auch oft scheitert, so sagt sie.
And then the other part was concentrated to the foreigner law.
Der andere Teil des Bildmaterials drehte sich einerseits um das Einwanderungsgesetz der 1980er Jahre und seine Folgen für die Familien. Wer konnte eingebürgert werden? Welche Kinder durften nachkommen und so weiter? Der Hauptteil widmete sich aber dem aufkommenden Rassismus Ende der 80er Jahre, als die Neonazi-Gruppen immer stärker wurden und immer wieder Migranten angriffen. Und viele der Straßenkämpfe und Demonstrationen richteten sich gegen Neonazis.
Webt denn Pina Urenci auch persönliche autobiografische Bezüge in dieses Bildmaterial ein und ist das nachvollziehbar?
Ja, das ist sozusagen im Aufbau angelegt, dieser epischen Bilderzählung von ihr, die sie daraus gemacht hat. Der erste Teil handelt von diesem erzwungenen Exil, vom Schicksal vieler politischer Türkinnen und Türken der ersten und zweiten Generation, die eben keine Wahl hatten. Und Pina Urenci erläutert das eben aufgrund ihrer eigenen Biografie.
Dieser erste Teil hat auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich musste die Türkei verlassen nach meinem Gerichtsprozess, in dem ich 2016 wegen Terrorismus angeklagt war. Ich beschloss, das Land zu verlassen, weil ich in diesem Land nicht frei bin. Ich bin keine Exilantin im engeren Sinn, denn ich könnte jederzeit zurückkehren. Trotzdem empfinde ich intuitives Verständnis für die Probleme der Exilanten. Und deswegen beginnt mein Projekt hier auch mit denen, die ihr Land verlassen mussten, ohne die Möglichkeit zurückzukehren.
Ja, und je länger man dieser Erzählung folgt, Frau Gerg, desto mehr erahnt man eben die Schicksale aus diesen Archivbildern heraus. Und das fühlbar zu machen, das ist auch eine der großen Leistungen von Pina Urenci.
Also das klingt nach einem ziemlich gelungenen Projekt. Ist das denn auch verständlich, wenn man sich jetzt mit der jüngeren Geschichte der Türkei vielleicht nicht so gut auskennt?
Ja, ich denke schon. Also vorausgesetzt, man lässt sich natürlich ein bisschen auf diese, wie gesagt, sehr epische, sehr breit über viele Wände führende Bilderzählung ein. Es gibt erläuternde Wandtexte, es gibt Interviews, die man hören kann. In dem Bildprojekt werden auch selbst Untertitel eingeblendet, die Liedtexte und Plakate werden darin übersetzt. Aber irgendwann ist man einfach auch im Sog dieses Bildmaterials, der Musik, der Abfolge der Szenen. Und das hat dann so eine ganz eigentümliche Dynamik einer generationenübergreifenden Erzählung, die bis heute wirkt.
Carsten Probst über die Ausstellung mit Arbeiten von Nuri Muslolo, die Pina Urenci neu geordnet hat. Und zu sehen ist das Ganze bis zum 27. April in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe. Freiheit und Unabhängigkeit, darum geht es dem ukrainischen Filmfestival Berlin, das erst vor 5 Jahren gegründet worden ist und davon mehr als die Hälfte der Zeit im Krisenmodus ist. Erst kam Corona, dann die russische Invasion. Trotzdem zeigt das Festival nicht nur Kino in Krisenzeiten, in Kriegszeiten, sondern auch Komödien und gesellschaftspolitische Filme. Christian Berndt macht Lust auf ein Festival, bei dem es offenbar viel zu entdecken gibt.
I have a pleasure. An honor to say that the 5th Ukrainian Film Festival Berlin is now officially open.
Die Stimmung auf der Bühne ist heiter bei der Eröffnung des ukrainischen Filmfestivals Berlin im Kino Kolosseum. Aber natürlich liegt der Schatten des Krieges über dem Abend. Vorher wurde der gefallenen ukrainischen Filmschaffenden gedacht. Der Film, erklärt Maria Sorek vom Leitungsteam des Festivals, ist gerade jetzt im Krieg, existenziell wichtig für die Ukraine.
Das, was wir mit so vielen Verlusten errungen haben, die Ukraine, was die Kultur und Film angeht, das können wir nicht mal verlieren. Und wir müssen dabei bleiben. Und die Bedeutung von Film wird wachsen, beziehungsweise der Notwendigkeit, mit Film möglichst viel über die Ukraine und über den Stand der Dinge zu erzählen.
Zum Programm gehören auch dieses Jahr Dokumentarfilme über das Kriegsgeschehen, aber es sind auch Spielfilme wie Forever, Forever dabei. Der Film erzählt von Teenagern in der Ukraine der 90er Jahre, aber der Kriegsbeginn hat für Regisseurin Anna Buretschkova die Sicht auf ihren Film völlig verändert. Als sie den Film plante, sagt Buretschkova, waren die Zeiten optimistischer. Man blickte in eine hellere Zukunft, die scheinbar weit entfernt von der düsteren Welt ihres Films lag. In Forever, Forever erlebt man eine Clique Jugendlicher, die in Zeiten des Umbruchs auf sich allein gestellt, einem Umfeld voller Gewalt ausgesetzt sind. Die 90er Jahre waren zu Buretschkova wild und dunkel in der Ukraine. Regeln galten nicht mehr und die Menschen waren von der neuen Freiheit überfordert. Als 2022 die russische Großinvasion begann, war der Film fertig gedreht, aber Buretschkova änderte beim Schnitt ihr ursprüngliches Konzept. Der Film endet nun unversöhnlicher. Die 90er Jahre sind im ukrainischen Film seit Jahren sehr präsent.
Ich gehöre auch zu der Generation, zu der die meisten Filmschaffenden in der Ukraine jetzt gehören. Wir sind Ende 80er, Anfang 90er geboren und wir sind in so einem Niemandsland geboren und wurden von unseren Eltern sehr beeinflusst, die diesen Wunsch hatten, in der unabhängigen Ukraine zu leben, aber so von der sowjetischen Kultur, von der sowjetischen Identität beeinflusst worden sind, dass wir auch erstmal nicht wussten, wo ist unser Platz.
Aber jetzt, so Maria Sorek, werden die 90er Jahre in der Kultur und im Film als Zeit voller Kreativität wiederentdeckt. Die Komödie Rocky Road to Berlin erzählt von der Tour eines jungen Musikers Anfang der 90er Jahre nach Berlin, wo er mitten ins Techno- und drogengeschwängerte Nachtleben gerät. In den ukrainischen Filmen wird die Suche nach den Wurzeln der gegenwärtigen Gesellschaft überall spürbar, so auch in dem in Locarno mit dem Regiepreis ausgezeichneten Film Stepner. Ein Mann kehrt zurück in sein Heimatdorf, um seine todkranke Mutter zu besuchen.
Stepne, das ist ein sowjetisches Dorf. Es wurde nach 1917 gebaut und jetzt ist es eine Verschwindungszeit für dieses Land und für dieses postsowjetische System.
Das Dorf wirkt im Film altertümlich aus der Zeit gefallen, aber solche Orte, meint Regisseurin Marina Wroda, gibt es bis heute in der Ukraine. Bei der Beerdigung der Mutter erzählen die alten Leute vom Zweiten Weltkrieg.
Das Ziel war, eine Zeitreise machen. Und da für mich steht eine klare Geschichte, die Ukraine mit der Sowjetunion hatte und hat und auch aber mit Deutschland. Und das auch wollte ich zeigen.
In Stepne treffen Vergangenheit und Gegenwart auf eine Weise aufeinander, die den Film im Jahr 2024 brennend aktuell werden lässt. Vorder lebt halb in Berlin und halb in Kiew. Ihr nächster Film soll von diesem Leben zwischen zwei Welten handeln. Vom Leben in der Fremde erzählt auch der Abschlussfilm des Festivals Nice Ladies. Die seit ihrem Studium in den Niederlanden lebende ukrainische Regisseurin Maria Ponomarova porträtiert in ihrem Dokumentarfilm eine Cheerleader-Gruppe, in der Frauen über 50 tanzen. Am meisten beeindruckte Ponomarova, dass die Gruppe einen Raum beansprucht, der Frauen ihres Alters sonst nicht zugestanden wird. Ihr Film sollte ursprünglich davon erzählen, auf welche Resonanz diese Gruppe in der Gesellschaft stößt, aber dann kam der Kriegsausbruch dazwischen. Ein Teil der Frauen floh ins Ausland, die Gruppe blieb in Kontakt, aber es entwickelten sich Konflikte zwischen denen, die blieben und denen, die das Land verließen. Diese Auseinandersetzungen wurden nun zentrales Thema des Films. Die Ukrainer sehen sich, sagt Ponomarova, überall in Familien oder bei der Arbeit diesen Debatten ausgesetzt. Lässt man andere im Stich, wenn man geht? Auch das, meint Ponomarova, hinterlässt Wunden im Land. Der aktuelle ukrainische Film, das zeigt sich beim Festival, spricht heikle gesellschaftliche Themen an und geht dahin, wo es weh tut. Damit demonstriert er mitten im Krieg eine Freiheit, die bewundernswert ist.
Christian Berndt über das ukrainische Filmfestival Berlin. Das findet noch bis zum Sonntag, den 27.10. statt. Bayern steht in der Kritik in Sachen NS-Raubkunst. Recherchen von Zeit Online und Süddeutscher Zeitung legen nahe, dass die bayerische Regierung bzw. CSU-Kulturminister Markus Blume offenbar einen Rückgabefall ausbremst. Es geht dabei um eine Bronzeskulptur von Pablo Picasso, der Frauenkopf Fernand aus dem Jahr 1906, der bisher nicht an die Erben des jüdischen Galeristen Alfred Flechtheim zurückgegeben wurde. Und das, obwohl sich auch der Generaldirektor des Museums Bernhard Marz und sein Stellvertreter Oliver Kase zunächst für die Rückgabe ausgesprochen hatten. Aber geschehen ist bisher nichts. Vertreten werden die Erben Alfred Flechtheims von Rechtsanwalt Markus Stötzel und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend, Herr Stötzel.
Ja, schönen guten Abend, hallo.
Sie beschäftigen sich ja schon ziemlich lange mit Restitutionsfällen. Erleben Sie sowas denn häufiger, dass Ministerien in so einer Weise versuchen, Vorgänge auszubremsen?
Das ist mir nicht ganz unbekannt. Es zieht sich schon wie ein gewisser roter Faden durch, insbesondere nicht nur, aber auch die deutsche Restitutionspolitik seit mehr als 25 Jahren, seit das Thema überhaupt wieder eines wurde, nachdem es ja in der unmittelbaren Nachkriegszeit und in den 60er Jahren zum Abschluss gekommen ist.
Jetzt will das Ministerium ja mit dem Fall nicht vor die sogenannte beratende Kommission gehen, diese Limbach-Kommission, die strittige Fälle schlichten soll, sondern man will warten, bis ein neues System in Kraft tritt, eine Schiedsgerichtsbarkeit. Das hat uns heute, als wir um eine Stellungnahme gebeten haben, auch nochmal das Bayerische Ministerium für Wissenschaft und Kunst bestätigt. Da heißt es in der Stellungnahme, wir legen das Restitutionsersuchen der Erben Alfred Flechtheims der künftigen Schiedsgerichtsbarkeit vor, sobald diese im kommenden Jahr eingerichtet ist. Wir haben ein großes Interesse an Rechtsfrieden und akzeptieren jede Entscheidung des Schiedsgerichts. Das klingt doch eigentlich erstmal ganz gut, oder?
Das klingt sehr gut, ist aber eigentlich ein sehr durchschaubares Argument, um nicht zu sagen, jedenfalls für die, die sich mit der Thematik ein bisschen auskennen und beschäftigen und vor allen Dingen in einem solchen Fall wie ich intensiv drin sind, kann ich sagen, das ist nur mehr zynisch. Zynisch deswegen, weil A, wir reden hier über ein Verfahren, was jetzt in einer Hauruck-Aktion im Rahmen eines gesichtswahrenden politischen Kompromisses im März zwischen Bund, Ländern, Kommunen, kommunalen Spitzenverbänden vereinbart worden ist und Bund insbesondere die Staatsministerin für Kultur Claudia Roth. Dieses Verfahren steht noch in weiter Ferne. Es braucht politischen Konsens. Wir haben Landtagswahlen gehabt, haben weitere Wahlen vor der Tür. Die Frage, die sich stellt, ist, wird das Ganze überhaupt das politische Tageslicht erleben? Auch wenn man das jetzt versucht, eben nicht über die Parlamente laufen zu lassen, sondern meines Wissens ist die Rede von einem Verwaltungsabkommen. Aber da stehen sehr viele Fragezeichen dran. Das andere ist, die bayerische Staatsregierung hätte es ja in der Hand gehabt, hier schon längst dieses Verfahren zum Abschluss zu bringen, noch nicht mal vor die beratende Kommission zu bringen. Das hätten wir im Zweifel vielleicht sogar noch mitgetragen, weil wir reden hier von einem Zeitraum von vor über 2 Jahren. Das Problem ist aber ein anderes hier. Es ist offensichtlich so, dass man sich in Bayern sehr intensiv dann, nachdem wir an die Tür geklopft haben, mit dem Fall beschäftigt hat, auch zu Ergebnissen gekommen ist. Und die Generaldirektion, und das ist ja nicht irgendwer, sondern das ist die Führungsspitze der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, die dem eigenen Minister empfohlen haben, angesichts der Tatsache, dass der Fall zumindest mal das Picasso-Glas klar ist, diesen Fall abzuschließen, zurückzugeben. Da frage ich mich schon, was erwartet man sich jetzt davon, das Verfahren noch weiter zu verzögern? Was erwartet man sich von einem Schiedsgericht?
Es gibt ja außer diesem von Ihnen vertretenen Fall zur Picasso-Bronze auch Vorwürfe zu 2 Kleegemälden. Und da heißt es, dass das Ministerium sogar ganz bewusst darauf verzichtet hätte, die beratende Kommission überhaupt zu informieren. Ist das denn ungewöhnlich oder haben Sie sowas auch schon erlebt?
Ich glaube, es geht hier eher darum, die bayerische Staatsregierung hat ja erstmal gar nichts zu tun, obwohl ja aufgrund der, ich sag mal, der Selbstverpflichtung, die man ja über die gemeinsame Erklärung 1999 abgegeben hat, dass man durchaus auch proaktiv werden kann. Und wenn man eben Zweifelsfälle sieht und auch die Gegenpartei bekannt ist, dann hindert eine Einrichtung oder den dahinterstehenden Träger nichts daran, vielleicht auch den Weg selbst mal zur Kommission zu gehen. Aber der Punkt ist ein anderer. In München hat man in allen drei Fällen, was die beiden Klägemälde angeht, wie aber auch insbesondere die Picasso-Bronze, seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnte, ein Herrschaftswissen angesammelt aus den Bildakten, aus den sonstigen Informationen und sitzt auf diesen Informationen, hat darauf gesessen, hat nicht den Weg gesucht, sich mit den Erben in Kontakt zu setzen, um hier vielleicht eine Lösung zu finden, um zu sprechen. Nein, man hat das im stillen Kämmerlein behalten und das steht in krassem Widerspruch zu allem, was hier an Sonntagsreden auch von Herrn Blume gehalten wird.
Sie meinen, dass er sich sonst ja gern als engagierter Kämpfer gegen den Antisemitismus zeigt und erst auf der Berlinale von Claudia Roth gefordert hat, klare Kante zu zeigen. Das scheint aber in diesen Fällen, warum scheint es da nicht möglich zu sein?
Ich habe dann für mich nach 20 Jahren Berufserfahrung in dem Bereich ein ziemlich nüchternes Fazit eigentlich, das ich ziehe. Das ist schlicht und einfach nicht opportun, das ist nicht gewollt. Als Politiker und Kulturpolitiker sind auch ganz normale Politiker, obwohl sie ja einen sehr speziellen Bereich bearbeiten. Das Thema ist nicht en vogue, man kann keine Wählerstimmen damit gewinnen. Und in aufgeheizten Zeiten wie diesen, wo es doch ideologisch sehr hin und her geht, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, ist das etwas, was man vielleicht zum 9. November, zu irgendwelchen Gedenktagen gerne vor sich herträgt, weil wir in Deutschland ja eben eine besondere Verantwortung haben, was zweifelsohne der Fall ist. Aber wenn es darum geht, den Worten Taten folgen zu lassen, dann sieht es eben anders aus. Es gibt sozusagen eine, wie soll ich sagen, verfestigte Politik oder Prinzipien, die Jahrzehnte zurückgehen, dass man sagt, man will bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Und das ist eben auch das Problem. Die beratende Kommission ist aus Sicht, und ich behaupte das jetzt einfach mal, es gibt Landesregierungen wie Nordrhein-Westfalen, Bayern, Thüringen, Sachsen, denen war und ist die Kommission ein Dorn im Auge, weil aus deren Perspektive man dort mittlerweile zu restitutionsfreundlich geworden ist. Und ja, jetzt sehen wir entsprechende Konsequenzen.
Aber für die Erben, also für ihre Klienten, ist das ja ein Wettlauf gegen die Zeit. Also Penny Halden ist im Juni 96-jährig gestorben. Jetzt ist noch Michael Halden übrig, der ist auch schon 78. Es geht also auch um Zeit, die diese Erben gar nicht mehr haben.
Das ist leider die traurige Wahrheit. Wir reden hier in der Tat von Menschen, die das vielleicht noch als Kinder aus eigener Anschauung kennen. Nichtsdestotrotz eben das Thema noch sehr präsent ist oder wieder aufgearbeitet worden ist, auch wenn es zweite Generation, wenn es Nachkriegsgeneration ist. Diese Menschen sind einfach damit aufgewachsen, dass die Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten entweder nicht mehr da sind, weil sie umgekommen sind, ermordet worden sind, oder die Überlebenden haben das Trauma im Prinzip weitergegeben. Und man wartet bis heute und hört diese Versprechung. Und darüber geht man dann 96 Jahre. Ich habe mit Penny Halden regelmäßig Kontakt gehalten und Kontakt gehabt. Und sie hat mich in den letzten Monaten immer gefragt, ob man sich denn jetzt nicht in Bayern langsam mal besinnen möchte. Und das ist nicht geschehen. Es ist sehr traurig, dass sie das nicht mehr erlebt.
Und denken Sie, das wird nun passieren?
Ich bin da wenig hoffnungsvoll, offen gestanden. Es wäre jetzt an der Zeit, spätestens jetzt, das Richtige zu tun. Diese Möglichkeit hat man auch in Bayern, hat Herr Blume jeden Tag, wenn er morgens aufsteht. Wünschenswert wäre es, aber ich bin da sehr, sehr skeptisch.
Markus Stötzel, der die Erben Albrecht Flechtheims vertritt. Vielen Dank, Herr Stötzel, für dieses Gespräch und einen schönen Abend noch.
Gerne, Frau Gerg.
Kulturstaatsministerin Roth hat sich kritisch über die Pläne der Bundesländer zur weitgehenden Auflösung des Kultursenders Dreisat geäußert. Die Grünen-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, angesichts von Angriffen von Demokratiefeinden brauche es gerade jetzt eine starke Kultur. Die Sendeplätze für Kunst und Kultur seien bei den Öffentlich-Rechtlichen ohnehin nicht üppig und würden durch eine Auflösung von Dreisat noch weniger werden. Der Sender Dreisat, den ARD und ZDF mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich und der Schweiz betreiben, soll weitgehend im deutsch-französischen Sender Arte aufgehen. Das geht aus dem Entwurf für einen Reformstaatsvertrag hervor, über den die Ministerpräsidentenkonferenz bis Freitag berät. Nach den Plänen sollen insgesamt mindestens 16 ARD-Hörfunkkanäle und knapp die Hälfte der 10 TV-Spartensender von ARD und ZDF wegfallen. Mehr als 13.000 Künstlerinnen und Künstler, darunter Schauspielerin Julianne Moore, Tom York von der Band Radiohead und ABBA-Sänger Björn Ulvaeus, wehren sich gegen die ungenehmigte Nutzung ihrer Werke für künstliche Intelligenz. In einer gemeinsamen Petition beklagen sie, dass ihre Werke dazu genutzt werden, Algorithmen der KI zu trainieren. Dies gefährde die Lebensgrundlage der Kunstschaffenden. Über künstliche Intelligenz und die Unterscheidbarkeit zur Realität wird auch auf den Münchner Medientagen diskutiert, die heute begonnen haben. Das sei eine große Herausforderung, sagte Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien.
Meldung, Dementi, Fakt, Fake. Was wahr und was falsch ist, das ist heute immer weniger erkennbar. Und warum ist das so? Weil KI ja nicht nur Bilder erzeugen kann. Sie kann Stimmen imitieren, sie kann Videos imitieren, sie kann Texte perfekt inszenieren. Und selbst Profis tun sich immer schwerer, das tatsächlich zu erkennen.
Der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Thorsten Schmiege. Ein polnischer Radiosender hat seine Moderatorin durch KI-generierte Avatare ersetzt. Nach der Entlassung der Moderatorin startete der Sender OFF Krakau sein neues Programm, das besonders jüngere Hörer ansprechen soll. Der Sender teilte mit, die drei Avatare sollten über kulturelle, künstlerische und soziale Themen sprechen, einschließlich der Belange von LGBTQ-Menschen. Es sei das erste Experiment dieser Art in Polen. Die Senderreform erregte in Polen landesweite Aufmerksamkeit. Der Journalist und Filmkritiker Mateusz Demski, der bis vor kurzem bei dem Sender moderierte, hat am Dienstag einen offenen Brief veröffentlicht. Darin protestierte er gegen den Ersatz von Mitarbeitern durch künstliche Intelligenz. Mehr als 15.000 Menschen unterzeichneten bis Mittwochmorgen seine Petition, sagte Demski der Nachrichtenagentur AP.
Für Künstlerinnen und Künstler war dieses Urteil heute eine gute Nachricht. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, wer mit Hilfe von Drohnen Kunstwerke fotografiert und diese Fotos ohne Genehmigung der Künstler veröffentlicht, der verstößt damit gegen das Urheberrecht. Vorausgegangen war dem ein Rechtsstreit über mehrere Instanzen. Ein Verlag hatte in Reiseführern Luftaufnahmen von Kunstwerken veröffentlicht und war dann von der Verwertungsgesellschaft Bildkunst verklagt. Wladimir Balzer berichtet.
Die Vertreterin der Künstler kann feiern. Anke Schierholz von der Verwertungsgesellschaft Bildkunst vertritt die Urheberrechte von 60.000 Künstlern hierzulande und wollte gar nicht bis zum Bundesgerichtshof ziehen. Aber die große Funke Mediengruppe, die die Drohnenbilder genutzt hatte, trieb den Streit bis ganz nach oben.
Wir sind natürlich erleichtert, dass der BGH unsere Rechtsauffassung teilt.
Der Bundesgerichtshof hat nun also entschieden, dass man nicht einfach Drohnen aufsteigen lassen kann, damit öffentliche Kunstwerke fotografiert und Geld verdient, ohne die Künstlerinnen zu beteiligen. Anlass waren Bilder von alten Halden im Ruhrgebiet, auf denen großformatige Werke stehen, etwa von Otto Piene. Davon ließ ein Verlag Drohnenfotos machen.
Für die VG Bildkunst ist es wichtig, dass Urheberinnen immer an den Erlösen von den kommerziellen Nutzungen ihrer Werke beteiligt werden. Und da kann man nicht jedes Mal, wenn sich die Technik ändert, das Urheberrecht völlig in Frage stellen.
Der juristische Begriff, der hier als Entscheidungsgrundlage diente, hat dabei fast schon poetische Qualitäten. Panoramafreiheit. Sie besagt, dass man grundsätzlich jedes öffentliche Objekt fotografieren und verbreiten darf, das man mit eigenen Augen sehen kann. Die Panoramafreiheit ist also eine Einschränkung des Urheberrechts. Die juristische Argumentation, Künstler oder Architektinnen erkennen mit der Aufstellung ihrer Werke an, dass sie Teil des öffentlichen Panoramas werden, das nicht urheberrechtlich geschützt werden kann. Vorbild ist eine Gerichtsentscheidung, die einem Fotografen verboten hat, Fotos zu verbreiten, die er von einer Privatwohnung aus von einem Gebäude des Künstlers Friedensreich Hundertwasser gemacht hatte. Das fiel nicht mehr unter die erwähnte Panoramafreiheit. Denn er hatte ja eine Möglichkeit genutzt, die der allgemeinen Öffentlichkeit ohne dieses Hilfsmittel nicht zur Verfügung steht. Die Panoramafreiheit ist also der Schlüssel für die Einschränkung des Urheberrechts, auf den die Funke Mediengruppe gehofft hatte.
Wir haben uns natürlich etwas anderes vorgestellt. Das Ergebnis ist für uns enttäuschend.
Carsten Porzalig ist dort der Leiter Medienrecht.
Ich würde das aus juristischer Sicht erstmal grundsätzlich so sehen, dass wir Klarheit natürlich brauchen in der Rechtsanwendung.
Dafür ist er bis zum Bundesgerichtshof gezogen und hat verloren. Aber damit ist die rechtliche Diskussion nicht beendet. Erstens international, denn andere Länder sind zum Teil noch deutlich restriktiver, was das künstlerische Urheberrecht angeht. Deutschland ist mit seiner Regelung der Panoramafreiheit grundsätzlich liberaler mit öffentlichen Objekten und ihrer Fotografierbarkeit, etwa im Vergleich zu Frankreich. Dort ist nicht mal das Fotografieren und Verbreiten des nächtlichen Eiffelturms gestattet, weil die Lichtinstallation ein Kunstwerk ist. Die Diskussion wird also zunehmend international geführt werden. Und zum anderen steht das Urheberrecht immer mehr durch technische Entwicklungen unter Druck. Nicht nur durch simple Dinge wie Drohnen.
Aus Sicht der Verlage wird es wahrscheinlich jetzt darauf ankommen, eben von dieser Rechtsklarheit Gebrauch zu machen und sich dann daran zu orientieren, aber auch eben zu gucken, wie es im Falle von weiterentwickelten Techniken dann möglicherweise zu neuen Rechtsfragen kommt, die geklärt werden müssen.
Dazu gehört beispielsweise künstliche Intelligenz, die einen kreativen Input braucht, um zu funktionieren. Etwa durch Kunstwerke aus allen Bereichen. Inwieweit dort das Urheberrecht von Künstlerinnen und Künstlern betroffen ist, einfach nur weil ihre Werke zum Training von KI genutzt werden, auch das wird vermutlich bald Gerichte beschäftigen.
Wladimir Balzer war das zum Urteil des BGH, dass Drohnenbilder gegen das Urheberrecht verstoßen. Über Raubkunst haben wir heute schon am Anfang der Sendung gesprochen und in den zwei Dokumentarfilmen, die morgen ins Kino kommen und die wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, da geht es auch darum. Einmal in Dahomey, da steht tatsächlich Beutekunst im Fokus und danach geht es dann um einen besonders perfiden Fall von raubgeistigen oder auch künstlerischen Eigentums. Unsere Filmkritikerin Anke Leweke ist bei mir im Studio. Matti Drops Dokumentarfilm Dahomey ist im Februar bei der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet worden. Das hat ja viele überrascht. Kann man es so sehen, dass der Preis eher an dieses wichtige Thema gegangen ist oder ist auch der Film wirklich so sehr besonders?
Also der Film hat auf alle Fälle einen sehr eigenwilligen Zugang, auch einen sehr überraschenden zum Thema Beutekunst. Also es gibt kein Kommentar, kein Interview, nichts. Im Zentrum stehen 16 geraubte Objekte aus dem ehemaligen Königreich Dahomey, daher der Titel, und die sollen auf Initiative von Emmanuel Macron an das Land Benin zurückgegeben werden. Und wir sehen erstmal dabei zu, und das ist schon ein schöner Akt, wie die sehr sorgfältig eingepackt werden, in den Kisten verstaut, und die sind natürlich extra alle angefertigt worden. Und dann gibt es eine Figur, das ist ein Mann mit großen Augen, der hat die Faust so aufrecht und das ist der König Jizo und der fängt mit einer elektronisch verzerrten Stimme auf einmal an zu sprechen. Ja, und er sagt, wir alle tragen dieselben Narben, wir sind entwurzelt, herausgerissen, Beute gewaltiger Plünderungen. Und es ist ja ganz interessant, sonst wird ja immer über diese Gegenstände, Objekte gesprochen und hier in dem Film bekommt dieser Gegenstand eine eigene Stimme, reflektiert seine eigene Geschichte. Wir sehen dann, wie diese Gegenstände verschickt werden, dort in ein Museum kommen und immer wieder hören wir diesen König, wie er das erlebt, der auf einmal sagt, ja, in Paris war ich fremd, aber hier bin ich auch noch in der Fremde. Hier hat sich alles geändert.
Und bringt denn, das ist ja eine ungewöhnliche Perspektive, bringt die denn quasi auch nochmal so eine Art inneren Diskurs dann beim Zuschauen in Gang?
Ja, auf alle Fälle gibt es den inneren Diskurs, weil wir fangen natürlich auch an, uns zu fragen, ja, welche Symbolik hatte der König? Und das spart aber Matti Diop aus. Also es geht darum, dass Kunst vielleicht auch im Auge des Betrachters entsteht. Das wird schon verhandelt. Ansonsten finde ich den Film leider ein bisschen zu kurz geraten, weil es gibt zum Beispiel eine Diskussion, die sie selbst auch inszeniert hat, an der Universität, wie die jungen Menschen das erleben. Und das ist ganz interessant. Also manche sagen, was sind denn 26 Gegenstände? Für die anderen ist es ein wichtiger Schritt. Und diese Diskussion, die hätte auch viel länger sein können, wie ich finde. Der Film hat nur 67 Minuten, der schneidet viel an und hätte aber noch ausführlicher werden können. Aber trotzdem ist es ein sehr vielstimmiges Porträt, weil man auch viel den Alltag von Benin sieht. Und es wird so ein bisschen versucht, eben von unserer eurozentristischen Perspektive wegzukommen. Also der Film ist mal ein Ansatz, nochmal die Reset-Taste zu drücken und alles neu zu lesen, zu interpretieren.
In dem zweiten Film, da geht es um die irische Designerin Eileen Gray. Viele kennen vielleicht da ihren ikonischen Glasbeistelltisch. Aber in diesem Film jetzt von Beatrice Menger und Christoph Schaub, da geht es um ein Haus am Meer, das E1027 heißt es. Was ist das für ein Haus?
Ja, was ist das für ein Haus? Also als sie das entworfen hat, war sie schon eine sehr bekannte Designerin. Das war Anfang, Mitte der 20er Jahre und sie hatte sich schon immer gewünscht für ihre Möbel, also auch für ihre Lackparavants, die sie gemacht hat, für ihre sehr ungewöhnlichen Naturteppiche, eigentlich auch ein Haus, eine Hülle zu entwerfen. Und sie hat dann einen Herausgeber einer Zeitung, Architekturzeitung, kennengelernt, Jean Badovici, und der hat ihr das dann ermöglicht. Sie sind zusammen an die Côte d'Azur und haben sich dort im Haus erschaffen, was so die Themen aufgreift, Küste, Meer, also der Balkon sieht dann auch aus wie eine Reling. Und die Herangehensweise des Films ist jetzt ganz spannend, weil dieses Haus wurde ihr lange nicht als Autorin zugeschrieben, weil Corbusier dann ein- und ausgegangen ist und sie ist auch nach 2 Jahren ausgezogen. Warum, weiß man nicht genau. Und dann hat Corbusier nie abgestritten, dass das Haus eigentlich von ihm auch sein könnte. Und der Film ist jetzt wie ein innerer Gedankenraum. Also es wird alles nachgestellt in Szenen. Es ist alles in diesem Haus teilweise auch gedreht. Und ich finde das ganz interessant, weil so wird die Geschichte nicht nur dokumentiert, sondern sie wird auch nochmal erlebt. Also es wird einfach auch gezeigt, wie einer Künstlerin, einer Architektin ja das eigene Haus entzogen wurde.
Und kommt man ihr dadurch auch wirklich näher, dass das auch so gespielt wird? Oder ist das eher eben so eine formale Spielerei?
Ja, also es ist schon sehr kunstwillig und man muss sich auch erstmal so dran gewöhnen. Also die Schauspielerin von Eileen Gray steht häufiger auf einer Bühne, dann sind da 3 Leinwände und dann sieht man zum Beispiel den Ersten Weltkrieg, ihre Möbel und man hört sie eben dazu sprechen, sinnieren. Also der Film will auch eine Installation sein, aber diese distanzierte Herangehensweise ist dann eigentlich ganz gut, vor allen Dingen, wenn man sie auch in dem Haus sieht, dann wird einem die Vision nicht erklärt, die sie hat, sondern man sieht ja, wie sie da drin gelebt hat und kommt so ihrer Idee näher, wie sie dieses Haus haben wollte. Und dann finde ich es eben auch ganz gut, wie das mit Corbusier gelöst ist, dass das auch alles so nachgestellt wird. Und am Ende des Films sieht man Eileen Gray nochmal. Das wurde ein Archivinterview gefunden. Das ist ganz schön, wenn sie dann so sagt, ja, Corbusier war immer fasziniert von dem Haus und er hat es einfach mit Wandmalereien bemalt, mit Fresken. Das wollte ich nicht. Ich mochte einfach immer nur die weißen Wände und die wollte ich eigentlich bis heute auch haben. Ja, es ist ganz schön, also dass diese Künstlerin am Ende dann doch gesehen wurde und diese Geschichte skizziert der Film nochmal nach.
Also 2 durchaus sehenswerte Filme, die morgen in unseren Kinos anlaufen. E1027, Eileen Gray und das Haus am Meer von Beatrice Minger und Christoph Schaub und Dahamey von Matti Drops. Vorgestellt hat uns beide Filme Anke Lebecke. Dankeschön.
Guten Abend noch.
Und was es sonst noch für inspirierende Ideen gibt, die durch die Welt der Kultur geistern, das weiß Arno Ozesek. Der hat schon die Feuilletons von morgen gesehen.
Sie suchen eine Wohnung? Hereinspaziert, heißt es in der Wochenzeitung Die Zeit, in der Hanno Rauterberg im Feuilleton Aufmacher eine, wie er findet, radikale Idee ausbreitet. Der Bund möge bauen, und zwar mehr und anderes als nur irgendwelche Ministerien und Behausungen für Beamte. Der Bund würde nicht einfach nur Häuser bauen, so Rauterberg. Er würde das Bauen selbst als ein Mittel gesellschaftlichen Wandels begreifen. Und ganz selbstverständlich kämen deshalb die weltweit klügsten Köpfe aus Stadtplanung und Architektur zum Einsatz. Der Bund würde sie ermutigen, endlich anders über das Wohnen nachzudenken. Sozialer, ökologischer, gemütvoller. Warum nicht Häuser errichten, die sich für Wohlhabende genauso öffnen wie für ärmere Menschen, für Alleinstehende, für riesige WGs oder für Familien mit 3, 4, 5 Kindern? Gern überlassen wir es Fachleuten, Rauterbergs Idee zu feiern oder zu dissen. Für uns klingt der Zeitartikel nach einfach mal frohgemut dahin fantasiert. Vom Bauen zum Bauhaus. Unheimlich. Dumm nennt es die Süddeutsche Zeitung, dass die AfD in Sachsen-Anhalt gegen das Bauhaus stänkert. Zu dem entsprechenden AfD-Antrag, der dem dortigen Landtag zur Beratung vorliegt, erklärt Peter Richter, die Sprache spielt größtenteils vom Unbeholfenen in selbstbewusst Hemdsärmelige. Eine einseitige Glorifizierung des Bauhauserbes sei anlässlich anstehender Jubiläen abzulehnen, heißt es da, so als sei der AfD-Fraktion stattdessen an einer zwei- oder mehrseitigen Glorifizierung gelegen. Dann ist aber vor allem Poltern von Bausünden im Bauhausstil und von Einheitsbrei die Rede. In Wendungen vom Irrweg der Moderne kommen allerdings auch Stichworte der kulturkonservativen und völkischen Publizistik aus den Zwischenkriegsjahren wieder zum Vorschein. Um Missverständnissen vorzubeugen, Peter Richter weiß durchaus, dass es am Phänomen Bauhaus viel zu kritisieren gibt. Der SZ-Autor denkt dabei jedoch an die braunen Verwicklungen mehrerer Bauhäusler und munitioniert sich mit Aya Suikas Buch Mies van der Rohe im Nationalsozialismus. Van der Rohe, betont Richter, habe sich in den 30er Jahren so hingebungs- wie hoffnungsvoll in den Dienst der Nazis gestellt. In der Tageszeitung Die Welt stellt sich Ulf Poschert nicht direkt in den Dienst von Donald Trump. Aber Poscherts These, Trump gebe sich als Schüler Andy Warhols zu erkennen, etwa indem er bei McDonald's Fritten frittiert, lässt auf Hochachtung schließen. Über Kamala Harris dagegen schüttelt Poschert den Kopf. Kamala Harris produziert nahezu identische Fehler wie Hillary Clinton. Nach ihrer Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin kürt die einflussreiche amerikanische Vogue sie nun zum zweiten Mal zum Covermodel. Die Kandidatin für unsere Zeit, heißt es auf dem Cover der Modezeitschrift, in der eine kleine Handtasche gern mal so viel kosten darf wie ein Haus für eine 6-köpfige Familie im Rust Belt. Fotografiert wird Harris in ihrer Residenz in Washington in einem Gabriella Hearst-Kostüm und mit Tiffany-Ohrringen. Offenbar hat keiner ihrer Berater ein Störgefühl. So richtig Poschardt-esque wird es, wenn der autogeile Weltautor einige Zeilen später ein Foto feiert, das, pardon, Speckwampe Trump in den 1970ern neben einem schweineteuren Lamborghini Diablo VT Roadster zeigt. Womit wir nicht sagen wollen, dass Poschards Analyse der Harrischen Fehler falsch ist. Wahlkampf? Welcher Wahlkampf? Will die Tageszeitung wissen. Jan Feddersen hat einen 3-wöchigen Roadtrip durch die Staaten gemacht und was ihm widerfuhr, fasst die Unterzeile zusammen. Statt auf Hexenjagden und hasserfüllte Debatten trifft er auf freundliche Menschen, die vor Ort sowieso einig sind. Vor lauter lokalen Fragen geht die Präsidentschaft fast unter. Möglicherweise hat Feddersen das viele Autofahren nicht gut verkraftet. Jedenfalls benutzt der Roadtripper eine Metapher, die wir in diesem Kontext als Kolbenfresser bezeichnen möchten. Irgendwie ist die Luft raus aus den Reifen der Diskurserhitzungen, die wir aus Europa mitgenommen haben. Trump ist ja nicht mehr der Hot Shit des Wahlkampfs. Man kennt ihn, findet ihn sympathisch oder hätte lieber Kamala Harris, weil eine Schwarze als Präsidentin, das wäre newstauglich. Nun denn, was immer Sie mit dem Rest der Woche anstellen wollen, denken Sie an die Sentenz von Brian Ferry, die der Zeit als Überschrift dient. Sie lautet, sich Mühe geben ist cool.
Sagt Arno Ozesek mit Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns mit einem neuen Stück von Phineas, besser bekannt als Bruder von Billie Eilish. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.